Ich habe gegen alle meine Gewohnheiten heute 3 Blätter in der Bibel liegen, aus denen ich gegebenenfalls etwas vorlesen will. Aber an der Spitze, am Anfang, soll doch etwas anderes stehen, nämlich das Wort Gottes, die Bibel. Und zwar ein paar Verse aus dem berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn, aber nur ein paar Verse. Und zwar, die kennen wir ja sowieso alle, Vers 17. Als er aber zu sich kam, er, der verlorene Sohn, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen und so weiter. Bis dahin. Es kommt mir eigentlich nur auf eine Formulierung an hier, die mir sozusagen auf dem Herzen liegt. Als er aber zu sich kam, in einer anderen Formulierung heißt es aber, als er zu sich selbst kam und als er aber inne wurde. Das kann man also sehr verschieden übersetzen, diese Stelle. Die Situation ist ja schlicht und einfach. Inzwischen ist der verlorene Sohn ein verlorener Sohn. Vorher war er noch reich, aber er hat alles draufgetrieben. Alles, was er bekommen hatte von seinem Vater, war weg. Und jetzt saß er in der Patsche. Und die Formulierung hier, als er aber inne wurde, ist für mich im Augenblick die bedeutsamste, die zu dem passt, was mir auf dem Herzen liegt. Das Innewerden. Das ist ja etwas ganz Merkwürdiges, was der Mensch kann. Das kann kein Schäferhund, kein Wildtier, nichts, nur der Mensch. Er kann über sich selbst nachdenken. Er kann über sich selbst nachdenken. Und das ist hier gemeint. Es ist ein ganz bestimmter Augenblick. Eine Geschichte liegt hinter ihm, ein Geschehen, das mit einer persönlichen, salopp gesagt, Pleite endet. Und dann sitzt er da bei den Schweinen, Schweinehüten. Das war für die Juden, ja nun, sagen wir mal für die Israeliten, nun das Letzte, wäre für uns auch das Letzte gewesen. Es gibt ja auch das Märchen vom König Drosselbart, die einen oder anderen kennen das. Zum Schluss ist es so, dass da einer ein Schweinehirte ist. Ja? Ein Schweinehirte, das war so das Unterste. Nicht nur, dass die stinken, sondern für die Israeliten kam hinzu, dass das Schwein ein unreines Tier war. Also viel tiefer konnte es eigentlich nicht mehr gehen. Ja, und da hat er offensichtlich Zeit. Die Schweine suchen ihre Eicheln vielleicht oder was auch immer, über sich selbst nachzudenken. Und da sagt er sich, ja, das kann es ja wohl nicht sein. Das kann es ja wohl nicht sein. Ob er sich bewusst war, dass er an einem entscheidenden Punkt seines Lebens angekommen war, darüber sagt die Bibel nichts. Doch, sie sagt es mal. Sie sagt nämlich etwas, dass er anfängt nachzudenken. Und er sagt dann, wie viele Leute. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der erste Satz, der da steht, das ist noch ein sozusagen ein Produkt des Nachdenkens. Denen geht es viel besser und ich sitze hier. Der Kleinste bei meinem Vater ist besser dran als ich. Aber bei dieser Überlegung bleibt es nicht, sondern da sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Das ist der Augenblick, über den ich eigentlich sprechen will, über die Bekehrung. Da findet sie statt. Buchstäblich Umkehr. Andere Richtung. Hier noch angekündigt, er ist noch nicht unterwegs. Er sagt, ich will mich aufmachen, ich will mich aufmachen. Aber der Entschluss reift. Und das nennen wir mit Recht Bekehrung. Und darauf legt der Herr auch in dieser Geschichte so viel Wert. Macht ihm dann deutlich, der Vater, der sieht ihn von Weitem kommen, der freut sich, dass er kommt und so weiter. Alles das kommt dazu. So ist das gegangen und so wird aus dem verlorenen Sohn ein glücklicher Erbe. Es ist ein Augenblick, ja, größten Glücks. Er kehrt in sein Vaterhaus zurück. Geschichte geht ja noch weiter, aber das soll uns hier jetzt nicht interessieren. Das ist eine Bekehrung. Und über das Thema Bekehrung in ihren verschiedenen Formen möchte ich einige Worte verlieren. Nicht jede Bekehrung verläuft so. Meine Bekehrung ist auch nicht so verlaufen wie bei dem verlorenen Sohn hier, so in dieser Form. Aber am Schluss, da steht eben nicht nur eine Überlegung, wie man das so landläufig häufig hört, ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt und so weiter. Ne? Das hat aber mit Bekehrung noch nichts zu tun. Der verlorene Sohn sagt, ich will mich aufmachen. Das heißt, dass diese Überlegung, die er hat, mündet in eine Tat, mündet darin, dass er, wahrscheinlich hockt er da irgendwo rum, aufsteht und losmarschiert. Das gehört zu dieser Bekehrung hinzu, der entscheidende Entschluss, das zu tun. Manchmal verläuft das ganz anders und wir wissen das alle, dass da gerade im Neuen Testament Bekehrungsgeschichten entstehen, die ja, sagen wir mal, mit Paulus vielleicht so richtig anfangen. Eine unter Donner und Blitz, kann man da ja wirklich sagen. Das ist ja ein riesiges Geschehen, an dem die Gäste seinem Begleiter ja auch noch teilnehmen. Die sehen ein Licht, was ist los, was ist los, was ist los? Und der Paulus sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wer bist du, Herr? So beginnt seine Wendung zu Jesus, der Retter. Mein Jesus, mein Retter. Das ist eine, die steht in Apostelgeschichte 9. Und dann gibt es noch eine andere. Habe ich mir aufgeschrieben, die Stelle. Apostelgeschichte 16 kennen wir auch alle. Da heißt es, da ist Paulus in Philippi inzwischen als Evangelist angekommen. Ein gewisses Weib, alte Elberfelder Übersetzung, mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Paulus sieht sie an und dann sagt die Lydia, wenn ihr dann denkt, dass ich vor dem Herrn gläubig geworden sei, dann würde ich sagen, ich lade euch ein zu mir nach Hause, kommt zu mir und ich will euch bewirten und ihr euch Obdach geben oder was auch immer. Da besteht die ganze Formulierung in dem Ausdruck, deren Herz der Herr auftat. Das hat mich immer bewegt, diese Geschichte. Deren Herz der Herr auftat. Und dann sagt sie zu Paulus und Barnabas, ich weiß sonst noch dabei war, ja, wenn ihr denkt, ich wäre bekehrt, dann kommt doch in mein Haus. Und die gehen mit. Das war's. Die Bibel hat dafür auch ein gutes Werk, einen guten Satz für diese Sache. Der heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Paulus und Barnabas, die sicher auch noch die Fähigkeit hatten, Menschen besonders zu beurteilen, sagen, aber ja, natürlich gehen wir mit. Sie haben das als eine erste Frucht des Glaubens angenommen und gehen mit zu der Lydia. Für mich ist das eine ganz wunderbare Geschichte, weil sie so unscheinbar ist. Ich habe da nämlich selber mal eine etwas unschöne Bekehrungsgeschichte, einen Bekehrungsbesuch an mir, der ich in großer geistlicher Not war. Bist du nur bekehrt oder bist du nicht bekehrt? War. Und dann kriegten wir, ach, das ist 50 Jahre her, noch länger, 60, eher 60 als 50, war wieder Brüderbesuch. Und irgendwann war ich dann an der Reihe. Bist du bekehrt? Ja, schön. Wann hast du dich denn bekehrt? Weiß ich nicht. Was? Du musst doch wissen, wann dich bekehrt hast. Das ist doch wie ein Geburtsdatum. Ich war nicht schlagfertig genug, zu sagen, wer weiß denn schon von sich aus sein Geburtsdatum, wenn er geboren ist. Ja, ist doch wahr. Ist doch wahr. Das weiß man nur von Zeugen. Und so ist bei der Wiedergeburt auch. Meine Frau hat mir heute Morgen gesagt, sprich nicht von Tante Anna und Mutter, tu ich aber doch. Meine Mutter saß daneben. Meine Mutter saß daneben und sagte, ich war da sprachlos, sagte nichts. Da sagte sie, ja, das könnte sie aber auch nicht sagen. Und meine Mutter war eine über jeden Zweifel erhabene, gute Christin. Und da sagte sie, ich weiß auch nicht, an welchem Tag ich bekehrt worden, mich bekehrt habe oder so etwas. Kann ich nicht sagen. Und da sagte sie, wörtlich, weiß ich noch, hier drin, ich bin da so hineingewachsen. Das hat mich unheimlich getröstet. Ich bin da so hineingewachsen. Da ist so manches in meinem Kopf klar geworden. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Irgendwo zwischen 10 und 15 wahrscheinlich. Weiß es nicht. Aber ich bin da so hineingewachsen. Und sie war für mich immer ein großes Vorbild. Und ich habe im Stillen gedacht, du bist mir eine große geistliche Hilfe gewesen. So ist das ja mit den Menschen, die so ganz so ihren Glauben ausstrahlen können, dass sie für andere wirklich so richtige Leuchtfeuer sein können. Leuchtfeuer und Orientierung und vieles andere mehr, ohne dass die das wissen. Ist auch für uns ein wichtiger Hinweis. Wir müssen immer bedenken, wenn wir uns auch so in der Öffentlichkeit aufhalten, dass wir uns zum Herrn bekennen und ohne großes Aufheben vielleicht an der Kasse beim Rewe der Verkäuferin 10 Euro zurückgeben, die sie uns zu viel ausgegeben hat, weil die Steine kleben ja manchmal so aneinander. Ja. Das ist auch eine christliche Entscheidung, jedenfalls für Christen. Tun auch andere ehrenwerte Leute durchaus. Was wir bei der Lydia dann aber auch noch sehen, das steht in Apostelgeschichte 16, Vers 40. Da ist diese ganze Geschichte mit dem Gefängnis dazwischen. Und dem, ja, da hat es ja nur auch wieder geschüttelt, ne? Geschüttelt und gerüttelt, Erdbeben, und vorher haben Paulus und Silas gesungen und so weiter, da war was los. Aber in Apostelgeschichte 16, Vers 40 steht, als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, Paulus und Silas, gingen sie zu der Lydia. Die Lydia war inzwischen schon ein Orientierungspunkt in Philippi. Wo sollen wir da hin? Gehen wir mal zur Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, die Brüder waren auch bei der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg. Da waren sie also noch, haben mit ihnen gesprochen. Ihnen ermahnen heißt hier eigentlich nicht so, sondern heißt Mut. Mut und Zuversicht und Freude und Kraft wünschen wir euch. Wir müssen aber jetzt weiterziehen. Als sie sie ermahnten sie sie und gingen weg. Da sehen wir auch, wie dieses stille Werk bei der Lydia Frucht trägt. Das ist doch schön, das ist doch herrlich. Und wir, die wir vielleicht daran teilnehmen, sollten auch mal daran denken und dankbar sein. Was hat diesen oder jenen, dieses Ehepaar, die Familie, der Einzelne, oder bewegt dies und das zu tun? Vielleicht kommt das doch so aus dieser Wurzel heraus, wie bei der Lydia, wenn ihr dann denkt, dass ich vor dem Herrn gläubig geworden bin. Das ist auch so eine schöne das sagt sie dann noch zu dem Paulus und Silas. Ja, was für mich da wichtig geworden ist, vor vielen, 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 vielen Jahren, habe ich zu mir selbst gesagt, wenn es um Bekehrung geht, sei vorsichtig in der Beurteilung bei den Dingen, die dir erzählt werden, dass sich jemand so oder so oder so bekehrt hat. Können wir nicht bewerten, aber der Herr sieht das Herz an, der weiß, was in dem Menschen los ist. Und wenn einer so sagt, ich bin bekehrt, oder sicher eine abgegriffene Formulierung, man kann auch sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu meinem Retter, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, dann sollten wir das mal als Wort und Bekenntnis ernst nehmen und nicht da mit irgendwelchen Werkzeugen des Zweifels dran herumschrauben und so weiter und so weiter. Das wird Gott dann schon auf die Reihe bringen. Deswegen, einerseits Bekehrung von den Schweinen weg, wieder zurück ins Vaterhaus oder unter Donner und Blitz auf einen Weg des Zeugnisses, wie er ja einmalig ist, auch im Neuen Testament, der Weg des Paulus von der Bekehrung dann zu dem Evangelisten der Christenheit im Ganzen. Alles ist denkbar und der Herr sieht das Herz an. Es gibt ja sehr viele Bekehrungsgeschichten, wo dann auch Menschen die Freiheit hatten. Hat ja nicht jeder, so davon zu erzählen. Aber einer, der seine Bekehrungsgeschichte mit einer rückhaltlosen Offenheit erzählt und aufgeschrieben hat und sie zu einem Teil eines ganz dicken Buches gemacht hat, das war vor rund 1500 Jahren der Kirchenvater Augustinus. Und er hat das ganz genau aufgeschrieben und das ganze Buch ist eine einzige Gewissenserforschung, die der macht vor Gott. Und deswegen auch heute noch von größter Bedeutung. Ich habe das in unserer evangelischen Welt hier im Oberbergischen nie so mitgekriegt. Und das nehme ich von den Amerikanern, von den amerikanischen freikirchlichen Theologie gerne an. Da habe ich das öfter gehört, dass sie hinter die katholische Kirche der Renaissance, wo ja die Reformation stattgefunden hat, zurückgehen zu diesen Kirchenvätern, zu Augustinus vor allem, was übrigens auch Luther getan hat, und Origenes und wie sie alle heißen, die sehr viel Wichtiges über die Bibel und den Glauben geschrieben haben und das auch in unsere moderne Zeit hineinbringen. Dazu gehört Augustinus. Und da will ich euch mal, das ist das, was ich euch auch vorlesen will, sonst müsste ich das nacherzählen, das wird dann eher schlechter als besser. Ja, der Augustinus kommt von außen in das Zentrum der christlichen Wahrheit, dem vom Übermaß antiker Sinnendurst, dem Intensivtrip in die Zeitgeistphilosophie der Manichäer, das ist der Autor, der das geschrieben hat, natürlich nicht der Augustinus, den Ränkespielen der Abenteurer und Arrivierten, den Eitlen und Eifersüchtigen, letztlich Angewiderten. Diesen Augustin hat seine Mutter Monika, da wissen wir heute den Vornamen auch, Monika an der langen Leine ihrer intensiven Gebete begleitet, ja, festgehalten. In der bewegenden Begegnung mit ihm in Ostia, dem Hafen von Rom, erfährt sie die gemeinsame Teilhabe ihrer persönlichen Gotteserfahrung mit ihm. Und sie sagt zu ihrem Sohn, der da von Mailand zurückkommt, flottes Leben bis zum geht nicht mehr, nicht? Da sagt sie zu ihrem Sohn, dich wollte ich als Christen sehen, ehe ich sterbe. Und Augustin konnte sagen, ja, so siehst du mich jetzt, jetzt kannst du sterben. Die Bekehrungsgeschichte, das schreibt jetzt Augustinus selbst. Ich hemmte die Gewalt der Tränen und stand vom Boden auf. Hatte gekniet. Ich wusste keine andere Deutung, als dass mir Gott befehle, das Buch zu öffnen und die Stelle zu lesen, auf die ich zuerst träfe. So ging ich eilends wieder an den Platz, denn dort hatte ich das Buch des Apostels hingelegt. Als ich aufgestanden war, ich ergriff es, schlug es auf und las still für mich den Abschnitt, auf den zuerst mein Auge fiel. Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an und tut nicht das in euren Begierden, worauf das Fleisch aus ist. Römer 13, Vers 13 und 14. Weiter wollte ich nicht lesen und weiter war es auch nicht nötig. Denn kaum war dieser Satz zu Ende, strömte mir Gewissheit als ein Licht ins kummervolle Herz, das alle Nacht des Zweifelns hin und her verschwand. Das war die Bekehrung des Augustin. Es war letzten Endes auch ein Moment, ein Augenblick, ja. Hatte den Vers gerade zu Ende gelesen und wusste so, ich brauche nicht weiterlesen. Strömte mir Gewissheit als ein Licht ins kummervolle Herz. Das ist die Macht der unendlichen Gnade Gottes, die Augustin da erfahren hat. Und auch er war dann ein auserwähltes Gefäß, vor allen Dingen in der damaligen Provinz Afrika, Tunesien ist das heute, da war seine Heimatstadt, Hippo, ein auserwähltes Gefäß. So ist auch er gewissermaßen unter Donner und Blitz bekehrt worden, aber in einem riesigen inneren Sturm, der über ihn hinweggegangen ist. Und das Wort Gottes hat ihn freigemacht. Das ist nun 1500 Jahre rundgerechnet her. Und das gibt es nicht nur damals, das gibt es auch heute. Ein Mann, den viele von euch kennen, vielleicht nicht alle, mittelbar, sicher. Denn es gibt ja heute einen, der ist in dem Mund fast aller Jugendlichen, das ist Tolkien mit seinen Fantasiegeschichten und die ja auch wohl sehr erfolgreich verfilmt worden sind. Dieser Tolkien spielt eine Rolle. Das war nämlich ein Christ und bekennender Katholik, er war Professor an der Universität von Oxford. Und der war befreundet mit einem weiteren Katholiken, der vielen auch bekannt ist, das ist Chesterton. Chesterton, der hat die Father Brown-Geschichten geschrieben, die auch vielfach verfilmt worden sind. Das ist auch ein treuer Katholik, der auch für die freikirchlich organisierten Christen eine große Rolle gespielt hat. Und der Tolkien, der wollte den C.S. Lewis bekehren. Der war überzeugter Katholik und hätte natürlich auch gerne gesehen, dass C.S. Lewis auch Katholik geworden ist. Den Gefallen hat ihm aber C.S. Lewis nicht getan. Aber er hat den Rat angenommen, hör dir doch mal die Vorlesung von Chesterton an, diesem Mann, der unterrichtete, glaube ich, Philosophie der Neuzeit in Oxford. Er war dann ins englische Seminar gegangen und C.S. Lewis schreibt nun: Kaum war ich in das englische Seminar eingetreten und dort fand ich einen neuen Freund. Schon die ersten Worte, die er sagte, hoben ihn unter den anderen 10, 12, die anwesend waren, hervor. Ein Mann nach meinem Herzen und das dazu in einem Alter, da die im Nu geschlossenen Freundschaften der frühen Jugend immer seltener werden. Ja, und den hat er da kennengelernt und dieser Mann, er hieß Neville Coggill. Zu meinem Entsetzen entdeckte ich bald, dass er bei weitem intelligenteste und bestinformierteste in der Klasse war. Christ war er und durch ein Offenbarungsgläubiger. Dann las ich Chestertons Everlasting Man und sah zum ersten Mal die christliche Darstellung der Geschichte in einer Form, die mir vernünftig zu sein schien. Irgendwie brachte ich es fertig, mich nicht zu sehr erschüttern zu lassen. Man wird sich erinnern, dass ich Chesterton bis auf sein Christentum bereits für den vernünftigsten lebenden Menschen hielt. Er war also ein richtiger Atheist, der Lewis, zu dieser Zeit. Jetzt glaube ich wirklich, dachte ich, ich sagte es natürlich nicht, aber ich erinnere mich kaum, denn ich hatte noch nicht lange die Everlasting Man ausgelesen, als mir viel Beunruhigenderes geschah. Anfang 1926 saß der hartgesottenste Atheist, den ich je gekannt hatte, in meinem Zimmer mir am Kamin gegenüber und bemerkte, dass der Beweis für die Historizität der Evangelien wirklich überraschend triftig sei. Sonderbar, fuhr er fort, all das Zeug von Fraser über den sterbenden Gott, sonderbar. Es sieht fast so aus, als sei es wirklich einmal geschehen. Um zu verstehen, welchen Stoß mir das versetzte, würde man den Mann kennen müssen, wenn er, der zynischste aller Zyniker, der hartnäckigste aller Hartnäckigen, nicht mehr, wie ich damals noch gesagt hätte, sicher war. Was blieb mir dann? Gab es kein Entkommen mehr? Das Seltsame war, ehe Gott in mich eindrang, wurde mir tatsächlich geboten, was jetzt wie ein Augenblick freier Wahl erscheint. In einer Hinsicht, ich fuhr oben auf dem Omnibus den Hedlington Hill hinauf, ohne Worte und ich glaube fast ohne Bilder, wurde mir eine Tatsache meiner selbst präsentiert. Ich merkte, dass ich etwas in Schach hielt oder ausschloss. Oder man könnte sagen, ich trug einen Anzug so steif wie ein Korsett oder einen Panzer, als wäre ich ein Hummer. Und da spürte ich, man gab mir freie Wahl. Ich konnte die Tür öffnen oder sie geschlossen lassen. Ich konnte den Panzer ablegen oder ihn behalten. Weder die eine noch die andere Wahl wurde mir als Pflicht auferlegt. Keine Drohung, kein Versprechen war damit verbunden. Obwohl ich wusste, dass die Tür zu öffnen und das Korsett abzunehmen das Unberechenbare bedeutete. Die Wahl schien folgenschwer zu sein, aber sie war auch seltsam unemotional. Keine Wünsche oder Ängste trieben mich. Ja, eigentlich trieb mich nichts. Ich wählte. Aber das Gegenteil zu tun schien mir gar nicht möglich zu sein. Notwendigkeit braucht nicht das Gegenteil von Freiheit zu sein. Und vielleicht ist ein Mensch am freiesten, wenn er, statt Motive vorzubringen, nur sagen kann, ich bin, was ich tue. Und Louis bekehrt sich im Bus, auf der Straße. Und daraus ist ein unglaublicher Zeuge der Wahrheit geworden in unserer Zeit. Das ist also auch von den Jugendlichen, so lange ist er ja noch nicht gestorben. Und noch, es gibt ein Beispiel, muss ich überschlagen, das kriegen wir zeitlich nicht mehr hin. Und das letzte liegt mir aber noch besonders am Herzen. Wir haben in der Schule schon einen Schriftsteller kennengelernt. Unser Dr. Seib, der Klassenlehrer, nein, der war Englischlehrer bei uns, nicht Klassenlehrer, Englischlehrer, hatten wir von Klasse 7 an. Und man konnte das manchmal merken, hinterher ist mir das viel klarer geworden. Der war in der Gefangenschaft in England, hatte er sich bekehrt und war ein gläubiger Christ. Er war in Kontakt mit den Quäkern damals gekommen in England. Das merkte man und der sorgte dafür, dass wir an der Schule immer solche Vorträge oder sowas hatten, so zweimal im Jahr, sagen wir mal, wo doch auf diese Fragen eingegangen ist. Und an einem Abend war in Walpröl im Saal des Wirtshauses Schalthöfer, die einen oder anderen kennen das ja vielleicht noch, ich weiß nicht, ob der Saal noch existiert, ein Vortrag von Manfred Hausmann. Kennt den jemand? Hat den jemand mal gelesen? Ja, ist auch nicht schlimm, ist auch fast vergessen, aber zu Unrecht vergessen. Es gibt eine ganze Reihe der Leute, die zu Unrecht vergessen sind. Dieser Manfred Hausmann war ein, ich weiß nicht wie, erfolgreicher Schriftsteller in den 20er, 30er Jahren. Und seine Mutter, sie stammte von Bremen, Bremen-Blumenthal war er geboren, da lebten seine Eltern. Und seine Mutter war auch eine fromme Frau, ich glaube der Vater auch. Und sie gingen in die evangelische Kirche, ich glaube eine reformierte Kirche. Und er war so einer, ja da hinten die in der letzten Reihe, die wissen das ja, wie das so ist, so zwischen 15 und 25. Er war ein großer Tunichtgut. Er war überall, wo was los war. Und dies und das und dies und das. Und dann sagt er öfter schon mal zu seiner Mutter, Mama, heute gehe ich nicht mit, ich muss ausschlafen. Ich bin so spät im Bett gekommen oder was er auch dann immer gesagt hat. Was man so sagt, ne? Kennen wir ja alle irgendwie, mehr oder weniger. Und er war dann auch schon schriftstellerisch tätig geworden, glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr genau. Und dann aber hatte ihm seine Mutter mal das Versprechen abgenommen. Nächsten Sonntag gehst du mit. Ja, sagte ich, komm. Aber er war nicht zu Hause, als der Gottesdienst begann. Er war noch weg und er hatte sich verspätet. Und er kam an die Türe, da hörte er schon jemanden sprechen. Und jetzt bleibe ich mal beim Vorlesen, das ist ganz kurz nur noch. Statt des mir vertrauten Gemeindepfarrers hielt ein anderer den Gottesdienst. Ein Fremder mit einer kehligen und einer leicht angerauten Aussprache. der den Predigttext auf eine so ungewohnte Weise anging, dass ich sofort, ob ich wollte oder nicht, gepackt war. Das Gepacktsein steigerte sich im Verlauf dieses Gottesdienstes zu einem Aufgewühltsein, einem Um- und Umgekehrtsein, zu einer Erschütterung, die bis in die tiefsten Tiefen meines Wesens drang. So etwas hatte ich bei einer Predigt noch nie erlebt. Ich verließ die Kirche als einer, der nicht wusste, wo er bleiben sollte. Der Blitz war nicht neben mir niedergefahren, sondern mitten in mich hinein. Ja, und Manfred Hausmann hat sich in diesem Augenblick bekehrt. Er hat Gott gefunden und Gott hat ihn auch nicht mehr losgelassen. Er ist ein bedeutender christlicher Schriftsteller geworden und hat vielen Menschen mit seinen Geschichten eine Freude gemacht. Ich kann sogar noch ein Gedicht von ihm auswendig, aber das sage ich euch nicht mehr, es ist 12 Uhr. Ja. Da steht drin, wer des Lichts begehrt, muss ins Dunkel gehen. Was das Grauen mehrt, lässt das Heil erstehen. Und so weiter. Ein schönes Gedicht. Wer es mal haben will, kann sich ja melden. Ja, das sind Bekehrungen. Man wünscht sich ja solche Geschehen. Aber ich glaube, wenn man mittendrin steht, dann ist das eine Krise. Dann ist das eine Krise. Und seien wir vorsichtig in der Beurteilung dessen, was zwischen einem Menschen und Gott passiert. Das ist deren Sache. Von diesen zwei. Aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Sagt Paulus. Das sollen wir auch nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Segen, möchte aber nicht vergessen, ich sehe hier zwei Personen, die der eine seit langer Zeit und der andere noch gar nicht hier in unserer Mitte war. Ich begrüße das Erstgeborene, unsere Verena, das sitzt da, habe ich eben gesehen, eine herzerwärmende Sache, ja. Und den Vater, wo ist er? Ist er bei der Sonntagsschule? Ja. Ach, da sitzt er. Einen vor. Habe ich nicht gesehen. Und ich begrüße den Christoph, der das erste Mal, seitdem er in Regensburg ist, uns besucht hat. Auch darüber freuen wir uns sehr. Alles gut und viel Segen für die Woche. Ich möchte noch beten. Herr, es ist ein großes Vorrecht, dich kennengelernt zu haben in unserem Leben und damit einen Leuchtturm zu haben, an dem wir uns immer orientieren können. Herr, wir wissen alle, dass wir das oft nicht tun, dass wir anderen Lichtern folgen. Und irgendwann in deiner Barmherzigkeit sagst du uns das, dass wir anderen Lichtern folgen und orientierst uns neu. Und hast große Langmut mit uns. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir dafür, dass du alle die annimmst, die sich im Vertrauen, in Verzweiflung über sich selbst und über ihr Leben, sich zu dir wenden, Herr. Wende du dich ihnen zu und errette, was sich retten lässt. Wir befehlen das dir an, auch hier bei uns. Du weißt, dass wir doch in der Gebetsstunde gesagt haben, wir wollen darum beten, dass es 5 Menschen gibt, die sich dieses Jahr zu dir wenden. Vielleicht ist es Kleinglaube, wir wissen es nicht, aber wir wollen das in deine Hände legen. Herr, du machst alles gut. Und dafür danken wir dir, befehlen uns dir an, befehlen dir das Neugeborene an, weiterhin, Herr, sei du mit deinem Segen bei dir, bei ihm und den Eltern. Und sei doch mit dem Christoph in seinem Beruf, segne ihn auch da, erhalte ihn gesund und sei du seine Stütze. Alles das dürfen wir dir anvertrauen, so loben wir deinen Namen und danken dir für diesen Tag. Amen. Amen.